Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Und damit herzlich willkommen zur Folge 32 vom Podcast Berufsjugendlich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und uns zuhörst. Uns, das sind in dem Fall Jendrik und...
Und Anna, hallo.
Es ist Sonntag und wenn du diese Folge hörst, dann sind schon vielleicht ein paar Tage vergangen oder du kannst sagen, boah, gestern haben die das jetzt aufgenommen. Voll aktuell und voll aktuell ist auch die Überleitung zu dem, was war los? Was liegt denn gerade so an bei dir, Anna? Bist du schon wieder in Deutschland?
Wenn ihr jetzt, liebe HörerInnen, den Podcast hört, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich schon wieder in Deutschland bin. Ich bin seit einer Woche auch wieder im Dienst sozusagen. Ich arbeite seit einer Woche von Chile aus und morgen geht mein Flieger zurück nach Deutschland. Ich hatte jetzt wirklich Tage voller Online-Meetings, habe Konzepte geschrieben und es war wirklich krass. Ich habe rund 500 ungelesene Mails geöffnet, gelesen, beantwortet, sortiert. Und das ist schon krass und daran merke ich auch, wie viel jugendpolitisch gerade los ist, Jendrik. Ich war gerade mal 2,5 Wochen offline. Also offline im Sinne von, ich habe nicht in meine E-Mail-Accounts geguckt und 500 Mails in 2,5 Wochen. Ja, also ich bin damit fertig geworden. Ich bin ganz stolz, aber es war jetzt schon krass.
Ja, witzig, wären ja 551 Mails gewesen, ne? Wenn du die
Ja, vielleicht, es waren ja auch rund 500 Mails, wer weiß.
Vielleicht waren es 551 Mails. Genau,
Ja.
ja. Ich hatte auch zwei sehr bewegte Wochen. Ich wurde wiedergewählt als stellvertretender Vorsitzender der evangelischen Jugend im Rheinland. Vergangene Woche in Cochem an der Mosel war die Delegiertenkonferenz. Der Vorsitz besteht ja aus drei Personen, zwei ehrenamtlich, eine Person hauptamtlich. Und ich darf da die Fahne der Werke und Verbände und in dem Fall als CVM-Vertreter hochhalten. Mit einem guten Ergebnis, wenn jemand von den Anwesenden dort zuhört. Vielen Dank für euer Vertrauen. Auch wenn das manchmal wie so eine Formalie wirkt, ist es nicht. Es ist immer wieder wichtig und ein Ausdruck der Demokratie bei solchen Vollversammlungen oder Delegiertenkonferenzen dort eine gute Wahl zu haben, eine vernünftige Wahl und ja, Demokratie dort einfach zu leben. Und ansonsten war ich viel auf Workshops unterwegs, habe PresbyterInnen erzählt, warum Ganztag wichtig ist. War jetzt nicht der beliebteste Workshop, muss ich sagen.
Ach was,
Ach
wirklich?
was, ja.
Ach
Also
was.
ja, es waren insgesamt 7 in 2 Workshop-Runden dabei.
Oh,
Die
okay.
Konkurrenz war groß von Themen zum Beispiel. Aber egal, die 7 Leute gehen jetzt mit einem Learning nach Hause. Ein anderer Workshop war zum Thema Diskursfähigkeit, Diversitätskultur, da ein bisschen Gesprächsräume geöffnet. Also es hat Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall cool, denn diese Vielfältigkeit machte den Job auch so spannend.
Ja, absolut. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl.
Ja,
Ich
danke.
freue mich sehr. Ich kann es auch verstehen, was du sagst, dass es eben mehr als eine Formalie ist. Man präsentiert sich einer Versammlung. Man muss vorher auch schon viele Kontakte geknüpft haben. Natürlich, das ist jetzt kein Bundestagswahlkampf, das ist nicht der Punkt, aber trotzdem auch in unseren Strukturen, wir nehmen Wahlen ja sehr ernst. Das ist Teil unserer demokratischen Kultur in der Jugendarbeit, in den Jugendverbänden, in der Jugendverbandsarbeit. Und deshalb freue ich mich umso mehr, wenn das natürlich klappt. Und ich verstehe das, du hast gerade gesagt, hier ein Workshop und dann war ich dort und viel unterwegs. Jetzt nach der Bundestagswahl ist mein Eindruck auch aus der Ferne, erhöht sich die Geschwindigkeit und die Intensität der jugendpolitischen Arbeit wieder. Also während vorher ganz viel konzentriert war auf U18-Wahl und was werden die Parteien jugendpolitisch irgendwie fordern, was setzen sie um, da werden wir in den kommenden Wochen noch viel drüber sprechen. Aber es zieht jetzt richtig, richtig an nach der Bundestagswahl.
Absolut. Und apropos Bundestagswahlen, vielleicht habt ihr es ja schon gelesen, falls nicht, im neuen Bundestag liegt der Frauenanteil bei 32,4% und nur knapp 12% der BürgermeisterInnen sind Bürgermeisterinnen. In deutschen Großstädten liegt der Frauenanteil in kommunalen Räten bei 37%, auf dem Land ist er viel geringer und wir fragen uns, woran liegt das eigentlich und was hat das Ganze mit Jugendpolitik zu tun. Als Thema dieser Folge steht also so oben drüber Mädchenbeteiligung. Und Anna, du hast Ende 2024 ein Buch veröffentlicht mit Dominik Ringler zusammen, der auch einer der Sachverständigen des 17. Kinder- und Jugendberichts ist und das Kompetenzzentrum Kinder- und Jugendbeteiligung leitet. Und dort geht es bei euch ja auch um Mädchenbeteiligung. Und ich frage mich, wie seid ihr eigentlich auf das Thema gekommen und was ist überhaupt aus eurer Sicht? Und das habe ich mich am Anfang auch gefragt, als ich das Buch gehört habe. Was meint ihr denn eigentlich damit?
Ja, also es ist ein Sammelband, den wir herausgegeben haben. Das heißt, wir haben ihn nicht alleine geschrieben. Das Buch heißt Partizipation aus der Sicht von Mädchen, Sternchen, Denken. Und ich erkläre auch gleich noch, was wir mit diesen Mädchen, Sternchen meinen. Das Buch bzw. unsere Beschäftigung mit dem Thema, wie funktioniert die Beteiligung von Mädchen auf kommunaler Ebene, das ist hervorgegangen aus Themen, die so in Brandenburg bei uns angelandet sind. Ne? Dominik leitet das Kompetenzzentrum Kinder- und Jugendbeteiligung in Brandenburg. In Brandenburg gibt es den Kommunalordnungsparagraphen, früher 18a, jetzt 19, der eine sogenannte Mussbestimmung ist. Das heißt, in ganz Brandenburg beschäftigen sich Kommunen mit Jugendbeteiligung und versuchen, Jugendgremien, aber auch offene Formen von Kinder- und Jugendbeteiligung zu implementieren. Und wir haben uns in Zusammenarbeit mit AkteurInnen aus der Mädchenarbeit und der Gleichstellungsarbeit schon vor Jahren angefangen zu fragen, also wo liegen die Verbindungslinien zwischen Geschlechtergerechtigkeit und Jugendbeteiligung? Und vor allen Dingen viel wichtiger, wie kommt es dazu, dass zwar in Jugendgremien auch viele Mädchen engagiert sind und für Jugendbeteiligung sich Mädchen begeistern lassen, aber irgendwie der Übergang nicht so ganz klappt. Und dann haben wir noch mal tiefer auch reingeschaut. Wir sprechen hier im Podcast ja immer wieder über sozusagen die Leitlinien von Jugendarbeit und Jugendarbeit und Jugendbeteiligung. Ich glaube, in der Folge mit Aaron aus den bayerischen Kinder- und Jugendvertretungen ist es nochmal deutlich geworden. Kinder- und Jugendbeteiligung und Jugendarbeit haben sich sehr, sehr unterschiedlich entwickelt in den vergangenen Jahrzehnten. Die Jugendarbeit als sozusagen Handlungsfeld im SGB VIII hat bestimmte Prinzipien, Transparenz, Prozessorientierung, auch Geschlechtergerechtigkeit und Diversität, Freiwilligkeit und ganz wichtig, Unabhängigkeit. Jugendarbeit hat sich ganz anders entwickelt als kommunale Jugendbeteiligung, die häufig angedockt ist an Verwaltungsstrukturen zum Beispiel. Und ein wichtiges Feld in der Jugendarbeit ist seit den 70er Jahren die Mädchenarbeit. Das heißt, die parteiliche Jugendarbeit für Menschen, junge Menschen nicht männlichen Geschlechts. Es ist so ganz, hat, es hatte so einen ganz emanzipatorischen Charakter in den 70er Jahren, ganz eng mit der Frauenbewegung verknüpft und hat sich aber immer weiterentwickelt innerhalb der Jugendarbeit. Und uns ist aufgefallen in Brandenburg, krass. Also die Mädchenarbeit wird kaputt gespart, obwohl wir sehen, dass Gleichberechtigung und Geschlechtergleichstellung eine riesige Rolle in unserer Gesellschaft spielt. Wir sehen, dass die Jugendarbeit, also auch ganz häufig, müssen wir gleich drüber sprechen, auch ganz häufig so tut, als sei sie ganz geschlechtergerecht und ist sie vielleicht gar nicht. Und dass die Jugendbeteiligung auf kommunaler Ebene irgendwie dann langfristig oder mittelfristig keine Effekte für die Gleichstellung auf kommunaler Ebene zeitigt. Und das ist natürlich ganz fatal, einerseits für die Jugendbeteiligung, für die Jugendpolitik, aber auch eben, hast du ja auch gesagt, für das Engagement in der großen Politik. Es gibt zu wenige Frauen in der Politik. Und als wir das so in den vergangenen Jahren immer weiter analysiert haben, wurde uns klar, okay, das liegt nicht nur an Brandenburg. Wir haben dann immer mehr Stimmen bekommen, so aus Sachsen, aus Baden-Württemberg, aus Bayern, die sagten, das ist bei uns auch der Fall. Und dann haben Dominik und ich fürs Kompetenzzentrum Kinder- und Jugendbeteiligung in Brandenburg zusammen mit der Bundesstiftung Gleichstellung einen großen bundesweiten Fachtag in Berlin organisiert und der war innerhalb von wenigen Tagen ausgebucht. 130 Personen aus der Jugendarbeit, aus der Mädchenarbeit, aus Jugendzentren, aus der Gleichstellungsarbeit, aber auch übrigens Heidi Reicheneck, die war auch da. Die hat sich einfach so angemeldet und war da mit ihrem Team. Also da gab es ein super hohes Interesse. Und er war sofort ausgebucht und danach kam der Wunsch aus ganz vielen Ecken so, hey, wollt ihr das nicht mal aufschreiben, die Ergebnisse? Und ein Reflex in der Jugendarbeit ist ja zu sagen, komm, wir machen eine Broschüre, die dann meistens auch irgendwie versandet und dachten wir, nee, wir fragen jetzt einen Verlag und haben einen Verlag gefunden, nämlich Bels Juventa. Und Bels Juventa hat uns dabei geholfen, Ende vergangenen Jahres einerseits Fachbeiträge und Interviews, die ich geführt habe mit verschiedenen Akteurinnen zusammenzustellen, zu veröffentlichen. Genau, und ich bin ganz stolz, dass dieses Büchlein als Gesprächs- und Diskussionsgrundlage jetzt gerade zirkuliert und ich viel darauf angesprochen werde und Dominik und ich das Thema überall einbringen, wo wir aktiv sind, weil wir uns natürlich auch fragen, sind wir selber geschlechtergerecht in dem, was wir tun und was geht es auch andere an? Und deshalb Achtung jetzt, Mädchenbeteiligung, warum ich das Sternchen vorhin mitgesprochen habe. Man kann uns ganz schnell vorwerfen, ah ja klar, wenn ihr nur an Mädchen und Jungen denkt, dann ist es ja automatisch ein binäres System und eine Zweigeschlechtlichkeit. Ihr geht ja davon aus, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Das stimmt nicht. Also keiner von uns und auch die Beitragenden gehen von der Zweigeschlechtlichkeit aus, sondern das Geschlecht sich auf einer Sphäre bewegt und wahnsinnig vielfältig ist und Geschlecht als Kategorie auch nicht abgeschlossen ist. Weshalb wir Mädchen als offene Kategorie denken und das mit diesem Sternchen anzeigen. Also ich, immer wenn ich Mädchen sage, steht da bei mir im Kopf Mädchen und dann so ein Sternchen, wie beim Gendern. Aber ich spreche das nicht mit, weil es einfach, ich hört es ja auch, ich gendere ganz natürlich. Das ist so Teil meines Gedankensets. Aber wir glauben, es ist wichtig zu sagen, dass Geschlecht nach wie vor eine offene und fluide Kategorie ist. Und trotzdem ist die kommunale Realität eine zweigeschlechtliche Identität. Und man darf das eine nicht gegen das andere ausspielen, weil wir gucken müssen, wie schaffen wir es, ja, Machtstrukturen zu kritisieren und neu zu denken.
Zweigeschlechtigkeit hast du angesprochen, und wenn ich das jetzt richtig verstehe und wenn man sich auch die Daten mal anschaut und wir über Kinder- und Jugendgremien reden, da sind die doch eigentlich oft paritätisch besetzt. Also man könnte sich ja fragen, wo liegt denn da das Problem und ist das nicht eigentlich schon ein Fortschritt?
Ja. Also das stimmt, da kriegen wir auch viele Rückmeldungen, dass das doch eigentlich in den Jugendgremien paritätisch besetzt sei oder sogar, dass mehr Mädchen als Jungen sich engagieren. Jetzt haben wir da ein großes Datenproblem. Die Datenlage ist gar nicht mal so gut. Also es gab von Stange und Rot mal so eine Erhebung vor ein paar Jahren von Jugendgremien, und die haben gesagt, das spielt alles keine Rolle mehr. Und ich würde sagen, na ja, das spielt vielleicht sozusagen numerisch keine Rolle, weil man sagt, nee, die engagieren sich genauso, aber da treten andere Probleme mit auf. Also hallo Forschung, auch da, wir brauchen dringend irgendwie mehr Ressourcen, um mal gut zu erforschen, worum es eigentlich geht bei diesen Themen wie Geschlechtergerechtigkeit in der Jugendbeteiligung. Interviews und unsere ganz praktische Arbeit, ich bin ja in ganz Deutschland unterwegs, zeigen, in den Gremien sind Mädchen und Jungen häufig für unterschiedliche Dinge zuständig. Wenn man zum Beispiel mit Begleitkräften von Kinder- und Jugendparlamenten spricht, dann sagen die relativ häufig, also die Jungs, die gehen zu offiziellen Veranstaltungen, die haben eine bestimmte öffentliche Rolle, auch weil es da eine bestimmte Selbstverständlichkeit für sie gibt, die ganz unterschiedliche Faktoren hat. Und Mädchen oder weiblich gelesene Personen machen eher die Arbeit nach innen in die Kinder- und Jugendgremien, in die Kinder- und Jugendparlamente. Also kümmern sich um Organisation, machen emotionale Arbeit, kümmern sich irgendwie, dass neue Menschen mit aufgenommen werden. Also haben so eine ganz starke soziale Rolle. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass diese Rollen auch in unserer Gesellschaft auf eine bestimmte Art und Weise noch festgelegt sind, dass Männer und Frauen, Mädchen und Jungen unterschiedliche Aufgabenbereiche, unterschiedliche Tanzbereiche einnehmen und es wahnsinnig anstrengend ist, diese Tanzbereiche zu verlassen. Und dazu kommt auch noch, um in der Erwachsenenpolitik wirklich was zu reißen, müssen sich junge Menschen in Jugendgremien vor allen Dingen nicht nur Erwachsenen Praktiken annähern, also der berühmte Stammtisch, wo Dinge entschieden werden, die berühmten Männerbünde, in denen Dinge so mal geschwind entschieden und besprochen werden. Sie müssen sie sogar kopieren an vielen Stellen. Ich sage das jetzt wirklich in aller Liebe zu Kinder- und Jugendgremien, aber es fällt dir vielleicht auch auf, Jendrik, dass Vertreter von Kinder- und Jugendgremien häufig auch formaler angezogen sind. Also zum Beispiel, ne, mit Aaron habe ich da, glaube ich, Scherze drüber, also die typischen Anzugjugendlichen. Und da möchte ich noch mal vorausschicken, ich will das, mir geht es ja nicht um eine Diskriminierung von deren Engagement überhaupt nicht. Jeder junge Mensch, der sich engagiert, ist wichtig. Aber das hat sich schon so ein bisschen durchgesetzt, dass Kinder- und Jugendgremien näher an der Erwachsenenpolitik sind, auch dadurch, dass sie sich so anziehen, dass sie bestimmte Arten nutzen, wie sie Politik machen. Und Jugendverbände dann sehr informalen Touch haben. Und das bedeutet, dass Jugendgremien einfach, wenn sie erfolgreich sein müssen, leider auch nicht auf diese Autonomie zählen können, auf die Jugendverbände zählen. Und Geschlecht spielt für Jugendgremien eine riesige Rolle, ob sie ernst genommen werden oder nicht. Also ich habe ein Interview mit vier super coolen jungen Frauen im Buch, die auch in Kinder- und Jugendgremien unterwegs sind, die halt sagen, ja, es ist schon auch so, dass sie häufig auch belächelt werden für ihre Themen, wie zum Beispiel Menstruationsprodukte, Periodenprodukte gratis in Schulen, wie bestimmte öffentliche Räume gestaltet sind, dass männlich dominierte Politik in der Kommune sagt, ja, also das kann gar nicht so schlimm sein und auch lächerlich gemacht werden. Und meine These ist, kommunale Jugendbeteiligung muss patriarchale Strukturen kopieren, um erfolgreich zu sein. Und das ist ganz brutal, weil da auch andere Faktoren eine Rolle spielen, zum Beispiel das Thema Intersektionalität. Was ist denn mit nicht weißen Mädchen? Was ist denn mit Mädchen mit einer Migrationsgeschichte? Was mit Mädchen mit Behinderung? Da greifen so verschiedene Diskriminierungsformen ineinander, weshalb das wahnsinnig wichtig ist, sich weiterhin damit zu beschäftigen. Auch weil Kinder- und Jugendbeteiligung hoffentlich, glaube ich, ein Trend bleibt. Aber Kinder- und Jugendgremien eben, das sind junge Menschen, Jendrik. Die haben das Recht darauf, irgendwie altersgemäß, ihren Identitätskategorien gemäß zu werden. Und irgendwie denkt erwachsene Politik ganz häufig, sie stellen da mal Geschwind so ein Jugendparlament hin und das geht schon von alleine und wundern sich dann.
Ja, zu der These könnt ihr uns natürlich gerne auch Kommentare hinterlassen. Das fände ich mal spannend, dazu was zu hören im Anschluss an diese Folge. Jetzt hast du gerade schon Jugendverbände mehrfach angesprochen. Und wenn ich so an die denke, die ich kenne und was man so liest, dann ist Geschlechtergerechtigkeit da ja schon auch fest verankert. Also die meisten Verbände haben irgendwie paritätisch besetzte Vorstände und Gremien. Es gibt in vielen Verbänden Verfahren wie geschlechtergetrennte Konferenzen oder Redefluss im Reißverschluss, heißt es ja manchmal so schön, quotierte Redelisten und so. Man könnte jetzt sagen, wir machen es doch dann vielleicht sogar ein bisschen besser als Kinder- und Jugendgremien, oder ist das weniger so?
Ja und nein. Jein. Was für uns natürlich total wichtig ist, sind die Prinzipien der Jugendarbeit, die sowas wie Prozessorientierung in den Mittel- und in den Vordergrund stellen. Für Jugendverbände ist viel wichtiger, dass junge Menschen in ihrem eigenen Tun bestimmte auch Kompetenzen erwerben, auch durch eine bestimmte Prozessorientierung. Also am Ende von Jugendarbeit steht, außer wenn wir so ein Event oder so organisieren, aber es steht ganz selten ein konkretes Ergebnis im Vordergrund. Also wir machen das jetzt alles, damit das und das passiert, sondern unser Tun in der Gemeinschaft und auch und die Konflikte, die wir dadurch austragen, die spielen eine ganz, ganz große Rolle in der Jugendarbeit. Die Arbeit von Jugendgremien ist sehr häufig, weil auch erwachsene Politik so ist, im besten Falle übrigens, die ist ergebnisorientiert. Also eine konkrete Sache muss passieren und daran wird die Arbeit von jungen Menschen in Jugendgremien auch gemessen, ob sie das hingekriegt haben oder nicht. Da haben wir viel größere Freiräume in der Jugendarbeit und in der Jugendverbandsarbeit. Und allein dieser Unterschied ruft schon mehrere Probleme hervor, weil da auch ganz viel Frust nachher drin steckt. Und wie ich gerade sagte, wenn du was erreichen willst in der Erwachsenenpolitik, musst du dich erwachsener Instrumente bedienen, die vielleicht gar nichts mit deiner Lebenswelt mit einem 16-Jährigen zu tun haben. Aber auch in Jugendverbänden läuft alles, also läuft auch nicht immer alles perfekt. Auch dort merken Engagierte, dass wir sind keine Insel in der Jugendverbandsarbeit. Machtstrukturen der Gesellschaft insgesamt haben auch Auswirkungen auf die Verbandsarbeit. Also wer spricht? Wer spricht über was? Also Satzung wird ganz häufig von Männern besprochen, Datenschutz wird ganz häufig von Männern besprochen, Bildungsthemen werden häufiger von Frauen besprochen oder von nichtmännlichen Personen. Also auch da die Frage, wer redet denn über Geschlechtergerechtigkeit in der Jugendverbandsarbeit? Ich würde mal die harte These aufstellen, es sind ganz häufig nichtmännliche Personen, nichtmännliche Verbandsmitglieder, die das einbringen. Welche Themen setzen Jugendverbände, um sich in der Politik durchzusetzen? Wie besetzen auch wir wirklich dann nachher Gremien? Ich glaube, da gibt es auch inzwischen Veränderungen, was so das Thema strenge Parität angeht. Und darum müssen auch wir reflektieren, welche Machtverhältnisse von außerhalb in Anführungsstrichen reproduzieren auch wir in den Jugendverbänden, weil wir streifen ja nicht mit dem Gang in den Gruppenraum irgendwie unsere Identität ab und die Struggles, die wir haben, mit unserem Geschlecht als sozusagen geschlechtlicher Körper in einer Gesellschaft, die auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert. Welche Zugänge schaffen wir für alle Geschlechter? Und bei manchen frage ich mich auch, die so hier die Regenbogenfahnen schwingen und so. Ich finde das alles grandios und Riesenfan und bin so froh auch, Jendrik, dass sich das so verändert hat seit der Zeit, in der ich aktiv war. Aber sind wir wirklich alle so Postgender, wie wir alle tun? Ne? Dass das gar keine Rolle mehr spielt mit dem Geschlecht, was ich immer wieder aus Jugendverbänden höre, wo ich denke, ah, seid euch nicht so sicher. Seid euch nicht so sicher, dass das keine Rolle mehr spielt, wenn man genauer reinguckt. Und ich mache das gerade bei einem großen Jugendverband mit einer Case Study. Da sehen wir schon auch, wir sind keine Insel. Auch uns beeinflusst das Patriarchat.
Und genauer reingucken kann man ja immer am besten in die Jugendverbände, zu denen man auch einen Bezug hat. Und deswegen habe ich mich mal reingezoomt in die evangelische Jugend und geschaut, wie sieht das denn da eigentlich aus mit Geschlechtergerechtigkeit und Co. Bei den Regenbogenfahnen fiel mir direkt ein, an vielen Kirchen hingen ja auch dann irgendwann Regenbogenfahnen und so weiter. Und ich denke mir so, ja, das ist eine gute Botschaft. Aber wenn wir jetzt mal innen reingucken würden, ins Presbyterium und so, ich glaube, da ist mit Geschlechtergerechtigkeit an ganz vielen Stellen noch nicht so weit. Es gibt immer positive Ausnahmen. Also bei dem, was ich jetzt erzähle, muss man das immer mitdenken, dass das nie pauschalisierend ist. Aber gerade wenn wir an Kirche denken, auf keine Überraschung, sind natürlich Männer nach wie vor überrepräsentiert. Nicht nur in der katholischen, auch in der evangelischen Kirche, in höheren Leitungspositionen. Und in der evangelischen Jugend ist das aber nicht ganz so. Natürlich gibt es da auch viele Männer, es gibt auch viele männlich gelesene Menschen in Leitungsfunktionen, aber ich habe das Gefühl, da ist langsam so ein Wandel. Es gibt quotierte Redner in Listen in manchen Gremien, wo ich mich dann auch in der Vorbereitung nochmal gefragt habe, warum brauchen wir die denn eigentlich auch? Warum braucht es quotierte Redner in Listen? Warum funktioniert das nicht so, dass wir auch Wechselmenschen haben, mal Männer, mal Mädchensternchen, mal junge Frauen, wie auch immer, dass die sich so melden und man keine quotierte Redeliste braucht. Trotzdem finde ich es insgesamt ein gutes Werkzeug. Ich habe auch noch mal beobachtet in den letzten Monaten, dass Männer viel länger reden, viel selbstbewusster sind. Sie dominieren Diskussionen in Sitzungen oder Gremien. Nicht überall, aber schon. Das bildet immer noch den Fokus. Was ich positiv finde, ist im Bereich der evangelischen Jugend, dass die geschlechtergerechte Sprache sich schon durchgesetzt hat. Also ist schon durchgedrungen und etabliert. Es gendert nicht jeder beim Sprechen, aber zumindest beim Schreiben. Es wird auch nicht hinterfragt, es wird auch nicht mehr diskutiert in den Bezügen, wo ich da bin. Das finde ich schon mal entsprechend gut. Und was ich eben angedeutet hatte, viele Männer in Leitungspositionen auf der Jugendebene sind schon auch weibliche Personen jetzt im Vorsitz. Wenn ich an das Rheinland denke, hatten wir 4 Jahre jetzt eine Vorsitzende. Jetzt wurde mit Carla Pekaus eine weitere Vorsitzende gewählt. Wir haben eine Geschäftsführung in der evangelischen Jugend NRW. Wir haben viele synodale JugendreferentInnen, die auch in einer leitenden Position sind, entsprechend. Also da tut sich langsam, aber sicher was. Trotzdem haben wir da auf jeden Fall noch Arbeit. Und ein Punkt, den ich gerne machen würde, ist, Delegationen zu einer Vollversammlung sind ganz oft an Bedingungen geknüpft, wie zum Beispiel ehrenamtlich sein, U27, nein, nicht hauptamtlich U27, aber nicht an Geschlechter. Also theoretisch, wenn ich 3 Personen U27 und ehrenamtlich hätte, könnte ich auch mit 3 männlich gelesenen Personen kommen. Das ist in den meisten Satzungen und Ordnungen, geht es da gar nicht um das Geschlecht. Finde ich auch nochmal interessant jetzt in der Vorbereitung darauf. Entsprechend. Und vielleicht noch zu meinem eigenen Verband, dem CVJM. Wir haben ja 13 Landesverbände in Deutschland und Stand jetzt ist davon eine Frau. Also da haben wir auch noch ein bisschen Arbeit vor uns. Das heißt nicht, dass die anderen alle schlechte Arbeit machen, ne? So gar nicht. Aber es fällt auf in der Struktur, dass es erst eine Frau ist und das war bis vor, glaube, 1,5 Jahren ja auch noch nicht so.
Was wir auch sehen, ist, dass bestimmte gesellschaftliche und politische Umstände gerade einen massiven Backlash ergeben. Also im Sinne von, wir waren schon mal weiter. Wir waren schon mal weiter in diesen Diskussionen, nicht nur in den Verbänden, sondern gesamtgesellschaftlich. Also es gab und gibt ja auch sehr ernstzunehmende Initiativen zu geschlechterpolitischen Themen und irgendwie scheinen die auch immer weiter hinten runterzufallen, beziehungsweise als woke diskreditiert zu werden. Wo ich so denke, sorry Leute, aber also Frauen stellen die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland dar. Es ist jetzt kein wokes Thema, es ist schon auch, wir sind keine Minderheit. Also Frauenpolitik und Gleichstellungspolitik ist beileibe kein Randgruppenthema, auch weil alle Geschlechter davon profitieren. Aber diesen Backlash, den finde ich jetzt auch persönlich gesprochen, sehr bedrohlich. Wird eine neue Bundesregierung, also wird ein neues Kabinett paritätisch besetzt sein? Friedrich Merz betont ja immer wieder, dass es ihm nach Kompetenz geht und möchte es natürlich auch immer gerne glauben, dass es immer nach Kompetenz geht. Studien zeigen was anderes. Und diese Aussage vernachlässigt eben auch, dass es eben strukturelle Hemmnisse und Hürden gibt. Also es ist nicht immer die direkte Diskriminierung von Frauen im Sinne von, ein Mann stellt sich vor eine Frau und sagt, du bist schlecht, weil du eine Frau bist. Das ist ja bei weitem nicht so. Ne? Das sind viel subtilere und eben strukturell verankerte Praktiken. Ich gebe da noch ein Beispiel. Wir fragen uns natürlich auch, wie können Menschen in Care-Verantwortung, und das sind statistisch einfach Frauen, Wie können die denn Politik machen, wenn es keine Möglichkeiten zur Kinderbetreuung gibt? Also, das ist auch eine strukturelle Frage, die sich da fortpflanzt. Und diese strukturellen Hemmnisse und Hürden müssen wir uns angucken. Donald Trump macht ganz klar antifeministische Politik zum Staatsprinzip. Es ist nicht nur ein lächerlich machen von Themen von nichtmännlichen Personen, auch von Kindern und Jugendlichen. Kinder- und Jugendpolitik hat ja noch nie wirklich in den USA eine Rolle gespielt, aber da zeigt es noch mal ganz besonders. Und immer mehr Frauen ziehen sich aus öffentlichen Kontexten zurück. Dazu gehört auch der digitale Raum. Gibt es auch gute Studien dazu, weil sie massivem Hass ausgesetzt sind. Also ich sage das auch so als sogenannte Content Creator. Ich erhalte andere Nachrichten als männliche Kollegen und meine Kompetenz wird auch aufgrund meines Geschlechts, auch wenn wir uns in einer sehr gebildeten Bubble befinden, noch mal anders angefragt, auch weil ich angeblich eine laute Frau bin, wo ich sagen würde, na ja, also bin vielleicht für eine Frau laut, beziehungsweise für euer Bild von einer Frau. Aber das ist alles nicht sozusagen die Verantwortung von Frauen, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und auch wie Mädchen lernen, sich politisch zu positionieren, wie Mädchen lernen, Selbstbewusstsein zu erhalten, um auch mutig ihren Weg zu gehen. Wir müssen anerkennen, dass ungleiche Machtverhältnisse sich eben auch in der Jugendarbeit niederschlagen. Und das ist mir immer total wichtig, dass wir trotzdem anerkennen, dass wir durch geschlechtergerechte Jugendbeteiligung und geschlechtergerechte Jugendarbeit nicht alles rückgängig machen können und nicht alles ausgleichen können, was in der großen Politik falsch läuft. Also wenn schlechte Geschlechterpolitik und frauenfeindliche Geschlechterpolitik gemacht würde, frauenfeindliche Politik insgesamt, dann gilt es natürlich, dass wir als Jugendarbeit junge Menschen stark machen und Mädchen und junge Frauen stark machen, dass sie das gut schaffen. Aber wir müssen auch gleichzeitig, und da kommt jetzt der jugendpolitische Schwenk, wir müssen auch gleichzeitig immer wieder diese Strukturen anfragen, immer wieder deutlich machen, dass nicht nur alles Jugendpolitik ist, sondern auch alles irgendwie Geschlechterpolitik.
Ja, du hast es ja eigentlich schon ein bisschen beantwortet, Anna. Nämlich die Frage wäre jetzt, was müssen wir denn jetzt jugendpolitisch tun? Wir haben jetzt viel gehört. Was muss wer jetzt eigentlich jugendpolitisch tun?
Sensibilisieren. Also
Ja.
dieses Thema nicht einfach so als, ah ja, okay, ja, Mädchen, irgendwie auf die Seite, auch in den eigenen Strukturen irgendwie zu bringen, sondern nach innen und nach außen zu sensibilisieren, zu bilden. Also freue mich sehr über jeden Verband, jede Organisation, die sich gerade wieder mit dem Thema Antifeminismus, Geschlechtergerechtigkeit, Gleichstellungsarbeit beschäftigt. Ich freue mich am allermeisten, wenn Verwaltung das tut. Weil das für die eine massive Rolle spielt. Vor allen Dingen, weil Verwaltung ja auch ein bisschen dafür zuständig ist, vor allen Dingen auf kommunaler Ebene verschiedene Akteure zusammenzubringen. Und gerade auf kommunaler Ebene würde ich sagen, man muss sich Verbündete suchen. Viele AkteurInnen der Jugendpolitik haben noch nicht verstanden, dass sie eigentlich gemeinsame Sache mit der Gleichstellungspolitik machen müssen. Andererseits hat auch die Gleichstellungspolitik auf kommunaler Ebene, ne? Das sind ja häufig ehrenamtliche Gleichstellungs- oder Frauenbeauftragte, haben auch genug zu tun. Aber wir haben sehr ähnliche Interessen. Wir haben sehr ähnliche Interessen, was das Thema Machtverhältnisse und Beteiligung angeht und Teilhabe angeht. Wir müssen uns Verbündete suchen, müssen weiter in unsere eigenen Strukturen hinterfragen, wer ist eigentlich in unseren eigenen Teams für was zuständig und Dinge anders machen und darf da auch immer gerne Werbung machen für ein Kartenset, das der Dachverband der Kinder- und Jugendgremien in Brandenburg aufgesetzt hat, die sogenannten Meeting-Missionen. Das ist ein ganz sweetes Kartenset und eigentlich eine ganz einfache Methode, wo in einem Kartenset verschiedene Rollen für Sitzungen und für Veranstaltungen drin sind. Also Personen, die moderieren, eine Karte für die, die Protokoll schreiben, eine Karte für die, die fürs Lüften zuständig sind und dass man sozusagen nicht sagt, ah ja, der Peter, der moderiert immer. Oder der Hans, der Thomas, der ist immer der Wortführer, sondern sagen, am Anfang zieht man so eine Karte und das ist die Rolle. Also ausprobieren, das ist ja das Geile an Jugendarbeit. Wir können uns einfach mal ausprobieren und einfach mal gucken, wie das ist und danach drüber reden, ob es cool war oder nicht. Wir müssen Geschlecht als Identitätskategorie weiterhin ernst nehmen. Also sagen, ja, aber es ist doch jetzt alles divers. Nee, so das stimmt nicht. So ist Gesellschaft noch nicht. Wir haben noch, also immer noch ein Gender Pay Gap. Also die Statistiken sind total klar. Wir müssen uns weiter gegen den politischen Backlash stellen. Und jetzt komme ich wieder mit so einem Spezialist in ein Thema um die Ecke, aber das ist mir wirklich, wirklich wichtig. Und ihr werdet es immer wieder hören. Kinder- und Jugendgremien, also die Orte, an denen gerade kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung passiert, die sind aus verschiedenen Gründen häufig bei kommunaler Verwaltung angesiedelt und dadurch ganz nah an kommunaler Politik dran. Das hat einen Vorteil, also häufig hat das Vorteile, dass sie dadurch eben nah an kommunaler Politik sind und schnell Dinge einspielen können. Das fällt Jugendringen manchmal ein bisschen schwerer, je nachdem. Bedeutet aber auch, dass sie abhängig sind. Kinder- und Jugendgremien sind in höchstem Maße abhängig von Politik und Verwaltung und ob denen gerade gefällt, was Kinder- und Jugendgremien machen und ob die zum Beispiel auch einfach was für sich machen. Also für sich Themen bearbeiten, ohne Ergebnis. Also da muss dann nachher nicht ein Antrag bei rauskommen oder ein konkretes Projekt, sondern ne, diese Jugendarbeitskomponente in Kinder- und Jugendgremien viel, viel ernster nehmen. Und das bedeutet, dass, hallo liebe Jugendverbände und Jugendringe, nehmt Kinder- und Jugendgremien nicht nur unter eure Fittiche, so ganz paternalistisch, das finde ich immer schwierig, sondern werdet Träger von Kinder- und Jugendgremien, weil dann sind sie in freier Trägerschaft, dann sind sie unabhängiger und sie fördern die Entwicklung und Entfaltung von ganz vielfältig engagierten Kindern und Jugendlichen, die eben nicht nur erwachsene, männlich geprägte Politik irgendwie kopieren. Es geht um Prozess- und Lebensweltorientierung. Leute, da sind wir Profis. Da sind wir Profis und wir können da ganz, ganz viel erreichen. Und ich glaube, um so die Kurve zu kriegen, nochmal zum Buch, das spiegelt auch unser Buch so ein bisschen wider. Also es geht einerseits um eine theoretische Annäherung, das ist so mein Part. Ja, ich habe das große Theoriekapitel geschrieben. Mein Kollege Dominik Ringler hat zusammen mit Anne Bergfeld das zweite Theoriekapitel geschrieben. Worum geht es eigentlich, wenn wir über Kinder- und Jugendbeteiligung und über Mädchenbeteiligung sprechen? Was hat es auch historisch irgendwie für Gründe? Und dann haben wir super coole Beiträge aus der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente, aus einem Projekt aus dem ländlichen Raum in Sachsen von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Wir haben einen Beitrag zu geschlechtergerechter Stadtplanung, übrigens nicht nur ein Jugendbeteiligungsthema, und sehr coole Interviews. Und ich bin ganz dankbar, dass wir das jetzt einfach als Gesprächsanlass nutzen können, weil die nächsten 4 Jahre in dieser Bundesregierung werden dieses Thema immer wieder aufwerten.
Und als Gesprächsanlass werde ich das auch nutzen. Ich habe nämlich gerade die ganze Zeit gedacht, okay, vielleicht sollten wir schon mal da anfangen mit dem Thema, wo wir selber auch viel Einfluss haben. Und das sind gar nicht so wenig Gremien, wenn ich an mich persönlich denke und verschiedene Strukturen. Und das will ich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch tun. Oder wenn es Impulse zu Beginn von Sitzungen gibt, das Thema einfach mal mit reinzubringen und auch auf euer Buch hinzuweisen, das da heißt Partizipation aus der Sicht von Mädchen, Sternchen, auch wenn man es nicht mitspricht. Denken, wie du schon gesagt hast, bei Bels Juventae erschienen, gibt es als Print, gibt es aber auch digital. Und Anna, du machst ja auch viele Dinge auf Instagram, @medien.politik.partizipation dazu. Und viele Verbände beschäftigen sich ja auch immer wieder mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit. Die Falken zum Beispiel, die KJG, bestimmt noch ganz viele andere, die wir jetzt hier vergessen haben oder die wir gerade nicht nennen. Auch da schreibt gerne unter den Post drunter, wenn ihr euch damit beschäftigt, dass ihr da drunter steht und was ihr dort macht. Wir haben vor einigen Wochen auch hier in der Folge dazu aufgerufen, uns mal Beispiele aus euren Kommunen zu schicken, wo es um Kürzungen in der Jugendarbeit geht, also wo Kürzungen in der Jugendarbeit drohen, wo irgendwie so seltsame Anträge in Gemeinderäten gestellt werden mit dem Ziel, zivilgesellschaftliche Akteure einzuschüchtern und so weiter. Ihr habt das bestimmt an manchen Stellen mitbekommen. Die Bundesregierung hat mittlerweile ja reagiert auf die 551 Fragen zur CDU und hat deutlich gemacht, dass, Nina Reib hat es bei uns ja auch gesagt, zivilgesellschaftliche Akteure im Rahmen ihrer förderrechtlichen und satzungsgemäßen Rahmenbedingungen sich politisch äußern und betätigen dürfen. Und sie haben gesagt, dass es nicht die Aufgabe der Bundesregierung ist, für einzelne Fraktionen Infos zusammenstellen, die sie selbst hätten recherchieren können. LOL steht hier im Pad, Anna.
Ja, voll lol, weil es
Voll
war
LOL.
wirklich eine super, super coole Antwort der Bundesregierung,
Ja.
sehr versiert und also praktisch steht da drin ja, let me Google that for you,
Ja.
liebe CDU, CSU. Also es ist schon auch die Süddeutsche titelte eine Ohrfeige für die CDU, CSU oder eine Ohrfeige für Merz und Söder, wo ich dachte, ja, also es ist jetzt schon auch drastisch und Gewalt finden wir schwierig, aber rhetorisch hat die Bundesregierung da schon sehr klar gemacht, welche wichtige Position Zivilgesellschaft auch einnimmt und dass man sehr wohl auch mal gegen eine Partei und ihre Politik vor allen Dingen demonstrieren darf. Leider erreichen uns jetzt, also es gibt so auch eine Art Backlash, habe ich gerade schon gesagt, es erreichen uns von kommunaler Ebene immer mehr solcher Vorfälle Und wir wollen bald eine Folge dazu machen, wie Jugendförderung funktioniert, welche rechtlichen Möglichkeiten Jugendarbeit hat, sich gegen solche Vorwürfe zu wehren. Und vor allen Dingen, warum Jugendarbeit, Paragraph 11, SGB 8, nicht einfach so gekürzt werden kann. Es ist eine Pflichtaufgabe, sagen wir immer wieder. Aber wir haben das Gefühl, weil uns immer mehr wirklich schlimme, also wirklich unverschämte Dinge auch von kommunaler Ebene erreichen. Wir haben immer mehr das Gefühl, kommunale Politik und kommunale Verwaltung ziehen da Jugendarbeit über den Tisch zu Ungunsten von Kindern und Jugendlichen. Und wir wollen eine Podcast-Folge in naher Zukunft. Das wird ein bisschen eine Nerd-Folge, aber Jendrik, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Und eine Podcast-Folge dazu mit ExpertInnen machen, warum Jugendarbeit nicht einfach so gekürzt werden kann und diese Drohungen völlig ins Leere laufen. Deshalb eine Bitte an euch alle, schickt uns weiterhin eure Beispiele und Fragen per Instagram @rjendrik und @medien.politik.partizipation oder an unsere E-Mail-Adresse berufsjugendlichpodcast@gmail.com. Ihr seht es auch in den Shownotes, sage ich jetzt einfach mal so, dass wir das in die Shownotes eintragen.
Ja.
Meldet euch bei uns, wir arbeiten das ein und versuchen das zu beantworten, weil Leute, jetzt geht's ans Eingemachte.
Und wenn wir ein Wort der Folge küren würden, wäre das, glaube ich, Backlash. Anna, das hast du jetzt
Ja.
schon auch in ausreichendem Maße gesagt. Das ist
Na,
schön.
ausreichend finde
Backlash.
ich überhaupt nicht, wenn ich das sagen darf, weil es
Okay.
gibt überall Backlash und ich will das nicht
Okay.
kleinreden. Wir gehen gerade Schritte zurück. Aber dein Lieblingswort, das darfst du jetzt sagen.
Wow, was ein Übergang. Das ist nämlich die Schlusskurve. Wir brauchen irgendwann unbedingt so einen Jingle, das so die Schlusskurve mit so einem quietschenden Reifen irgendwie noch so einläutet. Die Schlusskurve, was liegt in den nächsten 2 Wochen an? Und Anna, ich darf endlich wieder mal auf einer Bühne stehen. Ich habe schon viel zu lange nicht mehr auf einer Bühne gestanden, und zwar auf einer richtigen Kulturbühne. Zweimal Vorhang auf, Open Stage steht an, in der Heimat in Längerich und in Essen. Das Format kommt ja aus Längerich, gibt es seit fast 20 Jahren, ist immer so ein bisschen Nostalgie, wenn ich dahin zurückkomme und dann wieder ins schöne Ruhrgebiet, in die schönste Stadt in Deutschland, nach Essen. Und dazwischen haben wir noch eine Dienstbesprechung in eine ähnlich schöne Stadt, Wuppertal. Kurz Husten gehabt.
Oui.
Ja, genau.
Shade.
Da sehe ich dann meine KollegInnen wieder. Dann gibt es noch Wohnzimmerkonzerte, also irgendwie so eine Mischung aus Kultur- und jugendpolitischen Dingen, denn auch die Evangelische Jugend von Westfalen hat bald ihre Vollversammlung bei uns auf der Bundeshöhe. Und da fühle ich mich irgendwie nochmal besonders verantwortlich, wenn man selber der Hausherr sozusagen ist. Und Haus ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben jugendpolitisches Frühstück als AJ und BDKJ im Landtag NRW zusammen. Und das wird sicherlich auch spannend. Und Langeweile kommt sowieso gar nicht auf. Im Moment, wie ist es bei dir?
Ja, wenn ich in Deutschland wieder ankomme, geht es direkt rund. Ich bin auf der Tagung der Jugendamtsleitungen des Deutschen Vereins und spreche über das Thema Mädchenbeteiligung. Hurra! Ich habe eine Klausur meiner Beratungsgesellschaft, The Partners, die Bundeskonferenz der Kolping-Jugend steht an und so profane Dinge wie, ah, ich bin nach 4 Wochen wieder in meiner Wohnung, Wäsche waschen, Wohnung putzen, so ein bisschen wieder in den Alltag kommen, den Kühlschrank voll machen, die Post öffnen und Insider-Info zu den Koalitionsverhandlungen sammeln. Da gibt es ja strenge Regeln, was nach außen dringen darf und was nicht. Aber ja, so im politischen Berlin geht es schon wieder so ein bisschen rund. Und da freue ich mich auch drauf. Es waren jetzt 4 coole Wochen hier in der Wärme. Aber wow, politisch ist einfach einiges los. Und ich bin ein Politik-Nerd, Jendrik. Ich habe schon wieder Bock. Unsere nächste Folge Berufsjugendlich erscheint am 31. März in 2 Wochen. Und ich möchte noch um eine Sache bitten, weil wir damit gerade auch immer wieder konfrontiert werden. Wir machen diesen Podcast komplett ehrenamtlich. Und wir brauchen euch, um ihn noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Mir fällt auf Instagram, mir fällt in so politischen Bubbles immer wieder auf, wie gesagt wird, ja, aber niemand kümmert sich um Kinder und Jugendliche. Niemand macht irgendwie Politik für die. Und ich sage, ja, das ist nicht falsch. Wir haben da eine Podcast-Folge dazu. Aber es gibt Jugendpolitik. Es gibt es und viele Menschen hören Podcasts. Also bitte, 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 bitte teilt unseren Content, teilt unseren Podcast auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, im WhatsApp-Status und Co. Gebt uns eure Likes und eure Bewertungen und Sterne. Das macht in dieser Zeit wirklich einen großen Unterschied. In einer Zeit, in der Sondierungspapiere einer neuen Regierung gänzlich ohne Kinder- und Jugendpolitik auskommen. Also, wir müssen laut werden, wir müssen darauf aufmerksam machen, dass ohne uns kein Staat zu machen ist. Und deshalb unterstützt uns bitte auch weiterhin in unserem kleinen Hobby, in dem wir mit euch, für euch über Jugendpolitik sprechen. Wir hören uns wieder am 31. März mit einer neuen Folge Berufsjugendlich. Seid lieb zueinander, seid gut zu euch selbst und passt auf euch auf. Bis bald.
Und tschüss.
Musik